Einen schönen guten Abend. Gott will das Beste für uns. Lob und Dank. Und darüber will ich heute sprechen. Mein Thema ist, lebe dauerhaft mit Gott. Dass du ständig permanent den Frieden Gottes hast, frei bist. Und ich spreche diese Woche und dieses Wochenende auch und wahrscheinlich auch die nächste und übernächste Woche noch über Befreiung, dass man wirklich freies, glückliches, geborgenes, ein friedliches Leben führt. Aber wie macht man das? Zuerst einmal, Jesus hat uns frei gemacht. Jesus bricht jede Kette. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Der Herr hat alles für mich getan. Er hat mich erlöst von dem Fluch des Gesetzes, von der Knechtschaft, von der Sklaverei. Und ich spreche über 2. Mose diese Tage ganz besonders, weil dort ist, wie die Kinder Israel rausgeführt worden sind aus der Knechtschaft Ägyptens, aus dem Diensthause Pharaos und so weiter. Wir sind freie Menschen. Wir lieben Gott und preisen Gott als freie Menschen und wir lassen uns nicht von irgendetwas knechten und binden. Und ein Hauptgedanke heute Abend ist, breche die Knechtschaft des passiven Geistes. Breche die Knechtschaft jeder Art, breche die Knechtschaft der Sünde in deinem Leben. Der Teufel hat uns geknechtet, entmündigt, ja, hat uns vorgespannt irgendwo, dass wir fremden Mächten dienen, dass wir nicht mehr mündig sind. Brich den passiven Geist, damit fängt es an. Ja, ich kann nichts dafür. Doch, du kannst was dafür. Widersteh dem Teufel, stell dich auf deine Hinterfüße, mach deinen Mund auf und sag nein, das mache ich nicht. Jesus hat 3-mal nein gesagt zum Satan. Ich mach das nicht, was du mir sagst. Ich habe meinen eigenen Kopf und ich gehe nach meinem eigenen Kopf. Also breche die Knechtschaft, verzichte auf fremde Hilfe. Ich werde ein paar provokative Botschaften bringen, die mir geholfen haben, was ich mache und was du machst, musst du selber herausfinden. Was ist dein Weg? Was will Gott von deinem persönlichen Leben? Also ich habe es gelernt, verzichte auf fremde Hilfe. Warte nicht, dass andere Leute helfen. Dieser Geist der Isabel ist so weit verbreitet in den christlichen Kreisen. Lüg dich ins Bett, Bruder Ahab. Ich mache das schon für dich. Nein, stell dich auf deine Beine. Gott ist deine Hilfe. Lass dich vom Teufel nicht entmündigen. Frag mehr Gott und weniger die Menschen. Geh in die Stille. Sag lieber Gott, was willst du eigentlich von mir? Nicht, was die Leute von mir wollen, sondern was willst du von mir? Zieh nicht am fremden Joch. Lass dich nicht von anderen Leuten treiben. Machen Sie schneller. Also lass dich taufen und jetzt empfang den Heiligen Geist. Weißt du, ich habe das miterlebt in den pfingstlichen Kreisen, charismatischen Kreisen. Ja, du bist jetzt in der Gemeinde, du bist noch nicht getauft, lass dich schnell taufen, empfange den Heiligen Geist. Nein, wir Menschen müssen reifen, zu der geistlichen Reife hinzukommen, nicht alles so übers Knie brechen. Jetzt bist du schon ein paar Jahre gläubig, jetzt solltest das und das und jenes haben. Jetzt solltest schon bald Prediger sein, womöglich. Verstehst du? Die Menschen hetzen einen und treiben einen. Wenn du noch nicht so weit bist, dann warte. Ich habe es eins gelernt, in meinem persönlichen Leben und in der Seelsorge ist es so wichtig zu warten, bis die Stunde Gottes da ist. Breche den passiven Geist, breche die Knechtschaft, wo die Leute dich knechten und so weiter. Mach das, mach jenes, lass dich nicht in Dinge einspannen, wo Gott dir nicht geboten hat. Dass du vor einem fremden Karren stehst und ziehst diesen fremden Karren, tue nichts, was Gott für dein Leben nicht gesagt hat und nicht gewollt hat, wozu du nicht einmal geschaffen bist. Viele Menschen können keine großen Belastungen ertragen. Die sind froh oder müssen froh sein, dass sie ihre eigene Last tragen und das sollen sie noch für andere Leute in die Bresche springen. Lass dich nicht nötigen, sonst kommst du in Nöten. Lass dich nicht nötigen. Viele Menschen sind als Freie geboren und fast alle. Wir sind als freie Menschen geboren, aber wir sterben als Sklaven. Die meisten Menschen sterben als Sklaven, Gebundene und dergleichen, welcher Art auch immer. Du musst dich unabhängig machen von den ganzen Vordenkern und Selbstdenken. Denk, was die Bibel sagt. Bitte den Heiligen Geist, Herr, zeig mir. Und wenn Weisheit mangelt, heißt es in der Bibel, der bitte Gott um Weisheit, er wird Weisheit rechtzeitig bekommen. Erlöse dich und befreie dich von den ganzen geistlichen, religiösen Vorarbeitern, die alles vorarbeiten. Arbeite selbstständig und finde selbstständig. Entdecke den Weg Gottes für dein persönliches Leben. Und jeder Gläubige ist ein freischaffender Künstler. Halleluja. Jeder Gläubige. Ja, du brauchst keine Vorbeter. Wir sind zum Priestertum berufen. Wir sind alle miteinander Priester. Wir können mit Gott reden. Gott hat uns einen Mund gegeben, eine Stimme gegeben, eine Sprache gegeben. Und wenn du dann erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, du kannst in fremden Sprachen mit dem lieben Gott reden. Jetzt musst du lernen. Und das ist, wo wir hier heute sind. frei werden von der durch den Heiligen Geist, denn welche der Geist Gottes befreit und so weiter, die leben frei und zwar dauerhaft, nicht nur ab und zu mal gelegentlich, dauerhaft. Der Heilige Geist versklavt niemand, Brüder und Schwestern. Der Heilige Geist entmündigt niemand. Der Heilige Geist unterdrückt niemand. Der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit. Der Heilige Geist ist den Propheten untertan. Und bitte erschreck nicht, was ich sage. Der Heilige Geist ist dir und mir und uns untertan. Wenn ich nicht will, wird der Heilige Geist nichts machen. Und der liebe Gott auch nicht. Und der Herr Jesus Christus auch nicht. So, lass, ja, du bestimmst, was der Heilige Geist tut. Nicht der Heilige Geist bestimmt dich, sondern du unterordnest dich Gott und sagst, ja Herr, ich erlaube es, dein Wille geschehe oder nicht. Er geht so weit, wie du gehst. Der Heilige Geist und Gott und, ja, der Herr Jesus geht nur so weit, wie du gehst. Wie du es ihm erlaubst, in deinem Leben zu gehen und zu handeln und zu schalten und walten. Er nimmt deine Freiheiten dir nicht weg, sondern er gibt dir Freiheit. Der Heilige Geist nimmt dir deine Freiheit nicht weg. Im Gegenteil, er macht dich so frei, dass du kreativ sein kannst, also ein freischaffender Künstler sein kannst. Gemeinde Jesu heißt Ekklesia, die Herausgerufene. Das waren Bürger in Griechenland damals, die dann zu der Gemeindeversammlung kamen und nur freie Bürger waren zugelassen bei der Gemeindeversammlung. Die durften mitstimmen, die Sklaven haben kein Wort gehabt oder durften sich nicht melden. Sklaven wurden nicht einmal zugelassen, die durften nicht einmal hören, was die freien Bürger reden. Der Teufel will dein und mein und unser Leben, geistliches Leben versklaven. Er kommt mit Vorschriften. Er will dir alles Mögliche vorschreiben, was du alles machen und nicht machen sollst. Er will dir vorschreiben, deine Nahrung, was du essen sollst, dein Privatleben, da will er kommandieren und dirigieren, wie du leben sollst, wie das und jenes machen kannst, oder wie oft du Sex haben kannst mit deiner Frau, mit deinem Mann. Weißt du, Luther hat dann gesagt, 2-3 Mal. Verstehst du, kannst du auch 5 Mal am Tag haben. Nicht nur 2-3 Mal in der Woche. Nur als Beispiel, da wird Christen schreiben den Leuten vor, dann das ist Pharisäer, die Pharisäer schreiben, wie viel Gewürz du in deiner Suppe tun sollst, welches Gewürz du da in der Suppe tun sollst und dann die ganzen Kleidervorschriften, heutzutage ist nicht mehr so schlimm, aber früher, das war eine Todsünde, wenn eine Frau mit Hosen im Gottesdienst kam. Obwohl sie die Bibel nicht verstanden haben, denn in der Bibel heißt es, die Frauen sollen keine Männerkleidung, aber nicht Hosen. Du siehst, so falsche Bibelauslegung, falsches Bibelverständnis, das bringt zur Gesetzlichkeit. Und wir sind von den Buchstaben glauben, erlöst ihr Leben. Der Heilige Geist will dir nicht vorschreiben, welche Hobbys und welche Hobbys du nicht haben darfst, welche Gewohnheiten du ausüben solltest oder welche Gewohnheiten du nicht ausüben solltest. Lebe ein Leben, wie Gott es dir gibt und wie Gott es dir gegeben hat. Viele haben kein Geld dafür, für bestimmte Hobbys, bestimmte Unternehmungen, die können nicht jedes Jahr in Urlaub gehen oder was auch immer ist. Lebe das Leben, wie Gott es dir gegeben hat. Schlechtes, einfaches Leben. Oder wenn er dir viel gegeben, lebe ein üppiges Leben. Was andere, ja, können, das musst du nicht unbedingt können. Denn du bist anders. Ja. Und wenn du versuchst, was anderes zu sein, als was Gott aus dir gemacht hat oder zu dir dich bestimmt hat, dann brichst du zusammen. Und deshalb haben wir so viele geistliche Zusammenbrüche in der Gesellschaft, Depressionen und vieles andere mehr. Du schaffst es nicht. Wenn du über deinen Schatten springen willst, das schaffst du nicht. Auch wenn du willst. Auch wenn du es vornimmst. Da plagst du dich nur, quälst dich nur. Und das sind die Plagen, wie Gott dich befreit. Da plagst dich. Deine Plagen machen dich krank und kaputt. Du plagst dich, ich will dich, und du kannst das nicht. Du kannst es nicht. So viele Menschen werden geplagt, Gott sei Dank, dass es so ist, und ich sage Halleluja, dass Plagen da sind, die Plagen machen dich frei. Israel ist nur durch die Plagen frei geworden. Ohne diese Plagen würden sie heute noch in Ägypten sitzen. Aber die Plagen, die über Ägyptenland gegangen sind, die haben sie frei gemacht. So viele Menschen werden frei, wenn Gott sie ins Bett legt. Krankheit. Du sagst ja, nein, Bruder, man tut es. Gesundheit, nein. Viele Leute kapieren nicht. Die verausgaben sich, die überfordern sich, die machen sich kaputt, was Gott gar nicht von ihnen will. Und der Heilige Geist ist da und die Plagen sind dazu da, dass du befreit wirst. Das hat dir kein Pastor gesagt bisher, aber Pastor Matthäus sagt es dir. Gott hat das Volk Israel nach 10 Plagen aus Ägypten rausgeführt, um 10 Segnungen nachher in der Wüste zu geben und 10 Segnungen und dazu ins gelobte Land. Ich habe nicht die Zeit, das aufzuzählen, aber das werde ich in den nächsten Gottesdiensten noch verkündigen. Die Plagen lehren dich, auf Gottes Stunde zu warten. Bestimmte Dinge, was die Ägypter machen, was die Welt macht, was die anderen können, dass du das nicht machen musst. Das gelobte Land ist nicht wie Ägypten, heißt es in der Bibel einmal, 2. Moses. Ist dort, in Ägypten sind Kanäle, da musst du das Wasser aufdrehen und das Wasser umleiten und so weiter. Das gelobte Land ist total anders. Und mein Thema ist heute, lebe ein dauerhaftes Leben mit Gott. Da bist du von Gott abhängig, auf dem Frühregen und den Spätregen. Und Gott kann den Himmel zudrehen und er kann den Himmel aufdrehen. Wenn du nicht richtig wandelst, wir haben das beim Elia und Ahab da. Der Elia war so ein Götzendiener, hörte auf die Isebel nur und Gott hat den Himmel zugedreht, hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Im gelobten Land ist alles von Gott abhängig. Die Wüste war nötig, um Abstand von Ägypten zu erlangen. Auch für uns die Wüste, dass wir irgendwo Leerlauf haben, irgendwo unbrauchbar, nutzlos sind, so dieses, ja, da ist nichts los bei mir. Bei mir passiert nichts. Verstehst du, sitzt schon, kommen auf der Golanhöhen da in Israel einmal an, dann sagt ein UNO-Soldat aus Österreich, sagt, ich bin schon 10 Jahre hier und hier ist noch kein Schuss gefallen. Und ich fahre gerade runter und da brennt ein Omnibus, da ist Aufstand, Rebellion. Verstehst du, bei dem unten ist kein Schuss gefallen. Aber unten brennt's, unten ist Krieg. Wüste ist nötig, um Abstand vom Ägyptenland zu gewinnen. Nach den 10 Plagen, nach der Tötung der Erstgeburt hier, sagt der Gott zu Pharao, macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr, die Israeliten seid. Macht euch auf, hat Pharao gesagt. Haut ab, verschwindet nach dieser letzten Plage. Weißt du, da wirst du rausgeschmissen. Da kommst du zum Arzt. Weißt du, was oft, also mir ist mal passiert, da komme ich zum Arzt und sage, Herr Matthäus, was fehlt Ihnen? Und jetzt muss ich dem Arzt sagen, was mir fehlt, was ich für Probleme habe. Und genauso, du musst selber herausfinden, was ist dein Problem, was fehlt ihnen, was fehlt dir. Die Reise nach Israel, nach das gelobte Land, dauerte eigentlich theoretisch, wenn du die Militärstraße an der Küste entlang nimmst, bis in einer Woche dort, wenn du langsam gehst, wenn du schneller bist in 3 Tagen. Und die Reise hier ins gelobte Land dauerte für die Kinder Israel 40 Jahre. Hey, das ist eine lange Zeit. Ein Leben lang, 40 Jahre. Warum und wie das geschah, ist eine Geschichte für sich selbst. Aber es geschah aus Undankbarkeit, weil die Israeliten vergessen haben, was hat Gott alles getan in Ägypten? Wie hat er mich rausgeführt? Mit mächtiger Hand hat er mich aus diesem Land rausgeführt. Sie haben es vergessen. Und dann, sie haben erlebt in der Wüste, in den paar Wochen, wo sie dort waren, bis Gott das Gesetz gab, innerhalb von 3 Monaten, haben sie erlebt, dass da gibt's Fleisch, da gibt's Manna, da kommt Wasser aus dem Felsen, da ist die Herrlichkeit Gottes da, aber sie haben alles vergessen. 40 Jahre haben sie erlebt, wie Gott treu ist und gnädig ist und barmherzig ist, aber sie haben das nicht begriffen, dass Gott auch sie ins gelobte Land reinführen kann, auch wenn es dort Riesen und mächtige Städte gibt. Eines der ersten Bücher, was ich hier in Deutsch gelesen habe, war Onkel Toms Hütte. Das ist ein nettes kleines Büchlein, so Onkel Toms Hütte. Habt ihr das gelesen, auch in der Schule? Ja, das sollte man tun, denn viele Leute haben sich nicht kapiert, um was es geht. Die Farbigen sind damals freigelassen worden in den USA und so weiter. Sie lebten Sklavenleben, die Israeliten damals 350 Jahre lang. Und jetzt plötzlich müssen sie zivilisiert leben, ganz anders, wie Gott es will, oder göttlich leben, oder gottgefällig leben. Das gleiche war auch in der DDR. Weißt du, in der DDR, die Leute waren gewöhnt, das macht alles der Staat. Da wird alles geregelt, kommst ins Geschäft, stempelst ab, und dann läuft dein Arbeit, und ob's Geschäft hast oder kein Geschäft hast, da ist alles geregelt. Aber jetzt kommt die Marktwirtschaft, und da musst du selber denken, selber wirtschaften, selber handeln. Viele waren das nicht gewöhnt. Deshalb war auch diese Warteschleife so gut. Die Kinder Israel waren in der Warteschleife, damit sie lernen, selber zu denken, selber zu handeln, selber zu leben. So wie bei Onkel Toms Hütte, da diese farbigen Leute, die mussten lernen, frei zu leben. Wie lebt man frei? Manche sind wieder zurück zu ihren Herren gegangen und sagten, wir wollen lieber Sklaven sein. Und die Israeliten wollten öfters Sklaven von Pharao wieder werden. Die wollen so gerne zurückgehen. Da hatten wir alles. Da hatten wir Kümmel gehabt, da haben wir Knoblauch gehabt, da gab es Hering regelmäßig, da gab es Bier, da gab es alles, was man so brauchte zum Leben. Und hier muss man jetzt alles auf Gott warten. Morgens rausgehen und sammeln und dann nächsten Tag wieder. Ja, die waren das nicht mehr gewöhnt. Auch wenn sie reich beschenkt worden und mit Gold behängt worden sind, die haben es nicht kapiert, um was es geht. Der Weg ins gelobte Land wird lange dauern. Und viele im christlichen Leben machen sich zu leicht. Einmal bekehrt, immer bekehrt, ich bleibe immer bekehrt. Nein, wenn du dich einmal bekehrt hast, musst du fast eigentlich jeden Tag dich neu bekehren. Jeden Tag eine Entscheidung machen, ich muss heute aufstehen. Jeden Tag eine Entscheidung machen, ich muss Gott anrufen. Jeden Tag eine Entscheidung treffen für dies und jenes. Gott hat Abraham Jahrhunderte vorher verheißen, in 1. Mose 15, Vers 13, sie werden Sklaven sein. Sie werden in Sklaverei geraten. Und ich werde nachher auch ein paar Dinge darüber sagen. Löse dich von der Sklaverei, war das Thema gestern für mich. Also löse dich von der Sklaverei. Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen freiwillig zurückgehen oder freiwillig nach Ägypten gehen werden und dort werden sie Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist, das Gott auch ihnen auch gar nicht gegeben hat und ihnen auch gar nicht verheißen hat. Und da wird man sie zu dienen, zwingen und plagen und danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Du bist in dieser Welt, damit du mit großem Gut, mit Schätzen, reich behängt und so weiter, begnadigt, aus dieser Welt gehst und diese Welt mit Freuden verlässt und sagst, Gott sei Dank, ich darf Ägypten hinter mir lassen, die Welt ist hinter mir, das Kreuz ist vor mir und so weiter. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und Moses erfüllte darüber hinaus ein Versprechen, warum sie zum Sinai runtergegangen sind, statt raufwärts, abwärts. Du wunderst dich, warum? Warum geht's abwärts und nicht aufwärts in meinem Leben? Auch als Christ, so war es bei Moses. Die Söhne Israels haben ihren Bruder Josef verkauft nach Ägypten, 2. Mose 13 und so weiter. Und sie mussten runtergehen, um das Gesetz Gottes zu empfangen, denn bisher haben sie nur von dem Namen Gottes gewusst. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, aber sie haben keinen persönlichen Gott gehabt. Und jetzt müssen sie Gott entdecken, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Und die Söhne Israels und so weiter, die mussten Buße tun, sie mussten Geschichte aufarbeiten, sie mussten zivilisiert werden. Und um zivilisiert zu werden, geistlich zivilisiert zu werden, brauchst du fast 40 Jahre. 2. Mose 13 lesen wir, als sie aus Ägypten auszogen, nach über 400 Jahren, haben sie die Gebeine Josefs mitgenommen. Da bleibt nichts zurück. Kein Knochen, nichts bleibt da zurück. Der Auszug sollte ja etwas Endgültiges sein. Auch wenn Pharao nachher mit aller Macht versucht, die Israeliten zurückzuholen. Erlösung ist etwas Einmaliges. Gott selbst sorgt jetzt dafür, wenn du ausgezogen bist, wie geht es jetzt mit mir weiter? Wenn du dich taufen ließ, wenn du dich bekehrt hast, dann musst du nicht mehr sorgen, wie geht es mit mir weiter. Du hast dein Leben Gott übergeben. Er ist der Führer, der Versorger deines Lebens. Gott sagt, ihr sollt stille sein und ich werde für euch streiten. 2. Mose 13, Vers 3. Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, aus der Knechtschaft gezogen seid, denn der Herr hat euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt. Gedenkt. Und deshalb, wir machen das jedes Mal beim Abendmahl. Jedes Mal denken wir beim Abendmahl, Gott hat uns erlöst durch Jesus Christus, durch sein Blut, durch sein Leib, wo es zerbrochen hat, hat uns erlöst. Und hier in der Wüste lernt Israel ihren neuen Glauben, ihr neues Leben, ihre neue Art nach zu leben. Hier in der Wüste werden sie übernatürlich von Gott versorgt. Geschwister, wenn wir mit Jesus gehen, wir werden übernatürlich versorgt mit allem, was wir brauchen. Und zwar mit dem Richtigen, im richtigen Augenblick. Du kriegst nicht was Verkehrtes, nichts zu früh und nichts zu spät. Du wirst übernatürlich versorgt, du bekommst das Gesetz Gottes in dein Herz geschrieben. Ja, du richtest dort in der Wüste ein Heiligtum für Gott. Dort erlebst du die Gegenwart des Herrn in der Wüste. Und in Hosea Kapitel 2, Vers 16, ein schönes prophetisches Wort. Ich will sie in der Wüste hinausführen und sie umwerben. Da ist nichts da. Und Gott umwirbt uns, Gott lockt uns in der Wüste, in der Einsamkeit, in der Öde. Ja, wo du stehst, auch in deinem einsamen Posten, vielleicht zu Hause. Gott umwirbt dich. Sei nicht traurig, dass du zu Hause allein bist. Dich ruft niemand an. Red mit Gott, telefonier mit dem Himmel. Gott reicht ja uns seine Hand und sagt, ich will dich führen, ich will dich umwerben. Weißt du wie? Mit Geschenke. Er beschenkt dich in der Wüste. Das hast du sowieso. So viel Geld hast du gar nicht, dass du 40 Jahre lang dich in der Wüste ernähren kannst. So viel Bäcker gibt es nicht einmal, dass 2 Millionen Leute regelmäßig jeden Tag mit Manna versorgt werden können. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Dein Leben hier auf dieser Erde ist eine Umwerbung Gottes. Gott umwirbt dich. Gott lockt dich. Ja, jeden Tag kommt irgendwie eine Überraschung, irgendetwas, was dich überrascht. Und es begab sich, und es begab sich, und ständig begibt sich irgendetwas in deinem Leben. Hier wirst du regelmäßig von Gott umworben. Gott reicht nicht nur aus, dass er uns sein Wort gibt. Ja, Gott gibt uns viel mehr. Er gibt auch seine Gegenwart. Er gibt uns seine Herrlichkeit. Er zeigt uns, du, das kannst du auch noch haben. Auch das habe ich noch in meinem Programm für dich. Und wir müssen bereit sein, anzunehmen. Das Einzige, was Gott von dir und mir erwartet, ist, diese Werbung anzunehmen und sagen, danke, Heiland. Danke, Heiland. Danke, Heiland. Und das lernen wir in der Wüste, im Niemandsland, in der Öde und Leere, am Krankenbett. Wenn ich so alte Leute höre, früher habe ich mich aufgeregt, aber wenn ich heute ältere Menschen höre und die sagen, stehen auf und sagen, ich bin so froh, dass ich aufstehen kann und mein Geschäft machen kann. Verstehst du? Ja. Plötzlich ist man dankbar für die Kleinigkeiten, für die Lappalien. Wenn du die Sachen nicht mehr hast, wenn du kein Brot, weißt du, wenn wir so viele Brotsorten haben, wie wir jetzt im Augenblick hier in Deutschland haben, dann wissen wir nicht, was Hunger ist. Aber wenn du kein Brot hast, kein Reis hast, kein Weizen da ist und so weiter, dann bist du für jeden Happen dankbar. Wenn wir uns bekehren, das sind unsere Herzen, unser Leben leere Gefäße, denk nicht, dass alles perfekt und vollkommen ist. Das ist gar nichts. Du bist nuscht, gar nichts. Du bist leer, ein leeres Gefäß, wenn du dich bekehrst. Du bist geistlich arm, aber gerade den geistlich Armen gehört das Himmelreich. Wenn du sagst, oh, das habe ich schon alles, früher habe ich das alles schon gehabt. Warum hast du dich bekehrt dann, wenn du früher alles gehabt hast, wenn du früher alles gekonnt hast, wenn du früher alles mal gewusst hast, dann hättest du gleich bleiben können da, wo du früher warst. Aber wir haben uns bekehrt, weil wir merken, du, ich kann gar nichts, ohne ihn kann ich gar nichts tun. Ich brauche Gott. Und das ist so wichtig. Viele Christen sind Christen, aber sie sind nicht lernbereit, sind nicht lernfähig, sie sind gar nicht lernbereit. Ja, und erst durch Lernbereitschaft erlangen wir göttliche Weisheiten. Einerlei, wie viel du weißt, du bist in der Wüste. Und in der Wüste, da musst du an Wunder glauben. Ben-Gurion hat einmal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Also du musst ein Realist werden in der Wüste. An Wunder glauben, dass Gott mir durchhilft, dass Gott mich, er hat mich bis hierher geführt und er wird mich auch weiterführen. In dieser herrenlosen Wüste oder Wildnis musst du selbst Herr werden. Herr der Lage, Herr der Situation. Und Israel lagert sich an 42 verschiedene Stationen in ihrer Wüstenwanderung. 42 Stationen als Beduine, als Nomade. Und jede Etappe, wo sie waren, haben sie immer was Neues erlebt, was Neues erreicht, was Neues erkannt. Und ihr Raum wurde geweitet. Als der vorherige Standort, sie standen auf einem anderen Grund wieder. Sie haben neue Erlebnisse mit Gott gehabt. Weißt du, wir Christen, solange wir hier auf dieser Erde sind, wir sind nicht endgültig. Einmal bekehrt, für immer bekehrt. Einmal getauft, für immer getauft. Einmal erfüllt mit dem Heiligen Geist, für immer mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nein, die Jünger wurden regelmäßig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie haben draußen Schläge bekommen, haben irgendeine Niederlage erlebt und sie kamen zusammen wieder in eine Gebetsversammlung und sie wurden wieder neu erfüllt vom Heiligen Geist. Die Städte hat sich bewegt, da hat es gerüttelt und geschüttelt. Es geht weiter, bis wir schließlich, und das ist die Geschichte hier vom 2. Mose, der Auszug der Kinder Israel, bis wir das Endziel erreichen, bis wir den Jordan überqueren. Jordan ist dieser Todesfluss. Bis du stirbst, bis du deine Augen zumachst, den letzten Schnaufer machst, so lange muss es immer weitergehen. Egal, wie weit du körperlich, geistig und geistlich bist. Der Jordan ist eine Wasserscheide. Und es ist interessant, vom Jordan kommst du aus der Wüste, denkst du, ist das wirklich das ganze christliche Leben? Und dann bist du auf dem Ölberg und da ist alles grün. Du erreichst den Ölberg, den Heiligen Geist. Und so, das sind zwei Welten. Hier am Jordan, da stoßen zwei Welten. Die Wüste und dann die Welt Gottes. Das, Leben, da grünt alles, da blüht alles, da schneit es sogar noch. Ja, die eigentliche Wasserscheide, das ist so wichtig, dass wir ankommen zwischen Wandern und Ankommen, ist so wichtig, dass wir das Leben begreifen. Das Leben in der Wüste, in der Abgeschiedenheit, hat auch etwas Verlockendes, etwas Schönes. Also ich war mal einen ganzen Tag, habe mich von meiner Gruppe abgesetzt und ich wollte in der Wüste mal die Wüste erleben. Da hörst du deinen Puls. Verstehst du, da hörst du keinen Vogel, da hörst du gar nichts mehr. Und da kannst du dich ganz anders konzentrieren auf das Wesentliche in deinem Leben. Wüste hat etwas Verlockendes an sich. Aber dann, uns geht es ums Essen. Ja, und für den Israeliten, das war so wichtig, nach 3 Tagen haben sie gemerkt, unser Proviant ist verbraucht. Und in der Wüste geht es ums Essen, viel mehr als du denkst. Und da musste Gott regelmäßig Manna fallen lassen, regelmäßig muss es eingesammelt werden. Nicht auf Vorrat, sondern immer jeden Tag so viel, was du brauchst. Und das ist das geistliche Gesetz auch für uns. Such nicht zu viel, sonst kriegst du Herzverfettung, wenn du zu viel vom Wort Gottes nimmst. Nimm das, was du verdauen kannst, was du aufessen kannst und das andere kannst liegen lassen. Und das andere verfault und verschimmelt, wenn du es noch aufhebst. Deshalb ist so wichtig, nur das, was du verdaust. Das, was du kannst. Du musst nicht alle Wahrheiten gleich kennen und begreifen. Zum Spörtchen kam jemand und sagt, Bruder, zu dem großen Prediger in England, und da kam jemand und sagt, Bruder, was machst du, wenn du schwierige Bibelstellen hast? Dann sagt er, was machst du beim Fischessen mit den Gräten? Was machst du beim Fischessen mit den Gräten? Dann sagt er, lass liegen. Und sagt er, genau das Gleiche mache ich mit den Worten Gottes, wo ich nicht verstehe. Und vieles verstehst du nicht. Vieles ist versiegelt. Denk die Prophetien in Daniel oder in der Offenbarung, die sind alles versiegelt. Lass es liegen, bis die Zeit kommt und du wirst erfahren. Und wir sind jetzt mittendrin in dieser Zeit. Durch Corona, vielleicht hat Corona uns viel schneller dem Herrgott näher gebracht. Jetzt, durch die ganze Impfung, jetzt nach Malta darfst du nur einreisen, wenn du geimpft bist. Oder, ja, die meisten Leute lassen sich nicht impfen wegen Gesundheit und so weiter. Also ich habe nichts dafür oder ja nichts dagegen, wenn du dich wegen Gesundheit impfen lässt. Aber die meisten lassen sich impfen wegen der Freiheit. Und in der Bibel steht, das Malzeichen des Tieres, was man weder verkaufen noch kaufen kann und so weiter, das wird kommen. Und das geht mit den Sanden zu Schritten entgegen dieser Sache. Aber das war versiegelt lange Zeit. Lange Zeit haben die Leute nicht verstanden, wie soll das gehen, weltweit. Und das nicht nur in Deutschland. Aber von Deutschland wird es ausgehen. Deutschland ist so, ja, so frei von dieser Corona zurzeit und so weiter, aber das wird steigen. Und von Deutschland aus werden Gesetze gemacht, der darf nicht mehr in unser Land, den wollen wir nicht mehr haben. Und überall passiert es jetzt wieder. Aber ja, in England darf man Fußballspiel angucken mit 90.000 Leuten. Ja, und es wird erlaubt und da kommt etwas ganz Neues, kommt Delta und so weiter. Man muss sich schützen, Leute. Und so werden die dann schreien und brüllen. Der Teufel versucht, die Menschen zu entmündigen und zu versklaven, welcher Art auch immer. Lebe dauerhaft mit Gott. Wenn du mit Gott lebst, dann weißt du, Gott wird mich behüten. In der Hungersnot, in der Dürre, in der Wüste oder im Paradies, wo auch immer. Ich werde bewahrt von Gott. Gott wird mich führen und leiten. Er wird mich tragen. Ja. Wasser kam aus dem Felsen in Israel. Gott hat versorgt mit allem, was er war. Und dieses Wasser ist mit ihnen mitgegangen. Dieses Grundwasser, was auch immer gewesen ist. Wir wissen auch, dass die Kleider bei den Menschen damals, die ausgezogen sind, die Kleider 40 Jahre in der Wüste keinen Schaden haben. Die Schuhe sind nicht durchgelaufen oder die Klamotten nicht durchgewetzt. Welch ein paradiesischer Zustand, wenn man sich das vorstellt. Mein Lebensunterhalt ist gesorgt. Wenn du mit Gott gehst und Gott dich aus der Sklaverei rausgeführt hat, der Gott, der dich rausführt, der versorgt dich. Wenn du dem vertraust, der kümmert sich um dich. Ja, und du musst deine Zeit, deine Energie nicht für irgendwelche nichtige Aktivitäten verwenden. Die Sorge um Nahrung, die Sorge um Kleidung, die Sorge um Wohnung, die Sorge über meine Zukunft. Dein Leben liegt in Gottes Hand. Halleluja. Und da kannst du dieses Leben leben. Und da kannst du an deinen diversen spirituellen Aktivitäten widmen. Ganz anders wie im gelobten Land. Dort musst du dann noch Gott noch mehr vertrauen, dass der Frühregen und der Spätregen kommt, im Herbst und im Frühjahr, um die Ernte einzubringen. Und ja, Gott hat sie versorgt und jetzt kommen sie ins gelobte Land. Und viele Christen haben nicht kapiert, was das gelobte Land ist. Die denken jetzt, wenn ich Christ bin, lebe ich im Schlaraffenland. Das gelobte Land ist kein Schlaraffenland. Da musst du arbeiten. Da musst du das Feld bestellen. Da musst du Ackerbau betreiben. Da musst du säen und ernten. Das passiert im gelobten Land. Und hier Pfingsten, das war das die Zeit, wo die erste Ernte eingebracht wurde. Plötzlich hatten sie Angst, das gelobte Land zu betreten. Ja, da muss ich arbeiten. Bruder Matthäus, da muss ich beten. Da muss ich predigen. Da muss ich Bibel lesen. Da muss ich, was weiß ich, alles mögliche Geistliche tun. Plötzlich hatten sie Angst vor dem gelobten Land. Sie hörten, das sind Riesen in diesem Land. Und die wollten gar nicht mehr hin in das gelobte Land. So viele Christen, wenn sie hören, was alles auf sie zukommt, und sei froh, dass du nicht gehört hast, was dich erwartet, bevor du dich bekehrt hast, bevor du getauft wurdest, bevor du in die Gemeinde kamst, sei froh, dass du das alles nicht gehört hast. Je weniger du weißt, desto mehr bist du nachher überrascht. Aber die haben alles gewusst, weil sie Kundschafter ausgeschickt haben. Die wollen genau wissen, wie das Land ist. Und sie haben Angst bekommen. Wir werden überfordert, wenn wir mit dem Alter konfrontiert werden. Jetzt muss ich alles selber sorgen. Jetzt muss ich für meine Nahrung sorgen. Jetzt muss ich für meine Kleidung sorgen. Jetzt muss ich für meine Unterkunft sorgen. Und dort ist vorbei mit diesem ganzen Emeriten-Dasein. Dort musst du selbst den Boden bearbeiten. Es gibt drei Ebenen im geistlichen Leben. Drei Ebenen, pass auf, was ich dir sage. Eine Ebene ist Ägypten, dann die Wüste und dann das gelobte Land. Und Gott will, dass wir ausgeglichene Christen sind. Halleluja. Die meisten Christen sind nicht ausgeglichen. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber ich diene schon 50 Jahre dem Heiland und oder mehr als 50 Jahre und predige das Evangelium. Und ich weiß, so viele Christen sind nicht ausgeglichen. Entweder sind sie himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und wir tendieren oft dazu, uns hauptsächlich auf die ersten zwei Ebenen zu bewegen. Ja, wir müssen ausbalanciert werden, dass wir geistliche Balance haben zwischen der Welt und zwischen dem Reich Gottes, zwischen der Wüste und zwischen dem gelobten Land. Ausbalanciert. Die meisten sind nicht ausbalanciert. Viele Christen konzentrieren sich auf einer der drei Ebenen. Das ist auch gut, aber das reicht nicht aus. Es kann sein, zeitlich mal die erste Zeit deines Lebens, da konzentrierst du, wir müssen die Welt evangelisieren, wir müssen die Welt bekehren, wir müssen was für den Herrn tun. Oder dann die nächste Phase, die dann in deinem Leben kommt, wir müssen heute mehr beten, mehr fasten, mehr geben, mehr in die Stille gehen. Oder die dritte, oh, wir müssen Gott mehr loben und preisen, verstehst du, auf dieser Halleluja-Ebene. Viele Christen konzentrieren nur auf eine dieser Ebenen, ist okay. Ist nichts dagegen zu sagen, denn wir lernen in der ersten Klasse was, in der zweiten Klasse lernen wir was und dann in der dritten Klasse lernen wir was. Andere bleiben in der Wüste und ja, das ist so schön, vom Herrn versorgt zu werden. Regelmäßig kriege ich mein Manna, regelmäßig kriege ich einen Anruf vom Herrn. Da habe ich die Wolkensäule, die totale Klimaanlage, Feuersäule, das nachts verwärmt, das ist schön warm und gemütlich und tagsüber schön kühl. Die Wolke deckt zu, die Hitze wird ferngehalten. Die Dritten, die leben nur im versprochenen Land, nur die Verheißungen Gottes. Es gibt Gemeinden, die reden nur von den Segnungen Gottes. Himmlische Segnungen, herrliche Segnungen, predigen von den Segnungen. Sie predigen alle möglichen Segnungen. Das hat Gott verheißen dir, das hat Gott dir verheißen, das hat Gott verheißen. Aber die Bedingungen sind auch da. Da ist Ägypten da, da ist die Wüste da. Und dann erst die Segnung. Und dann wundern sie sich, dann erschrecken, wo sind die ganzen Segnungen? Da kommt doch nichts. Ich tue doch, ich lese die Bibel, proklamiere regelmäßig ganz groß, wo sind die Segnungen? Und tatsächlich, die bleiben aus, der Regen bleibt aus. Weißt du, so viele Menschen merken nicht, Ausgewogenheit ist so wichtig, Ausgewogenheit. Weder da zu viel, noch da zu viel, noch dort zu viel. Nüchternheit, seid nüchtern. Und zu viele Christen sind unnüchtern. Diese Menschen bezeugen, die dann in diesem Segens, auf diese Segenswelle reiten, die bezeugen, oh, sie können das, sie können dies und so weiter. Aber wenn es darauf ankommt, können sie gar nichts. Und dann denken sie, wo ist das gelobte Land? Wo sind die ganzen Verheißungen meines Gottes? Hat er das nicht versprochen? Und sie empfangen nichts. Sie bezeugen mit dem Mund, aber die Füße und die Hände kriegen nichts ab. Wo sind die Verheißungen Gottes? Weißt du, da müssen wir lernen, wie Lewi Petrus, seine Frau war todkrank im Krankenhaus in Stockholm, ein großer Pastor für der Baptistengemeinde damals, der Philadelphia-Gemeinde, und seine Frau liegt im Krankenhaus todkrank, und dann sagt, als der Arzt mitteilt, Herr Petri, ihre Frau wird sterben, wahrscheinlich vielleicht diese Nacht noch, Dann sagt er, meine Frau kann auch zu Hause sterben, hat seine Frau rausgeholt, nach Hause aus dem Krankenhaus, und er sagt, Frau, du kannst bei mir lieber, besser sterben als hier im Krankenhaus, wo alles mit Sakrotan sauber ist. Und dann hat er seine Frau rausgeholt, und dann stand ganz groß, lebe in der Tageszeitung, den Dagen damals, lebe Petrus, der Mörder seiner Frau. Und als er das liest am nächsten Tag, geht er gleich sofort auf die Knie und sagt, lieber Gott, das kannst du nicht zulassen, dass ich der Mörder meiner Frau bin. Hat Gott vertraut und hat das schöne Lied geschrieben, Gottes Verheißungen bleiben, Himmel und Erde macht brennen, Gottes Wort bleibt bestehen. Und er steht auf und weiß, das Schöne war dabei, als ich noch in Stuttgart anfing zu predigen, habe das Ehepaar Petre dabei gehabt, seine Frau war da, die Frau wurde geheilt und er, liebe Petrus, hat den Dagen aufgekauft, die ihn so verspottet hat. Liebe Petrus, der Mörder seiner Frau, hat den Dagen aufgekauft. Das war seine Tageszeitung nachher. Du siehst, gib dich nicht auf, Gottes Verheißungen bleiben. Aber da musst du solche schreckliche Sachen erleben, dass jemand über dein Leben sagt, man tut es, du bist der Mörder deiner Frau oder was weiß ich, deinen Namen wird da verwendet, du wirst in Schmutz gezogen, wirst verlästert. Und dann kannst du sagen, Gottes Verheißungen bleiben. Das ist dauerhaft in der Gnade Gottes zu leben. Dauerhaft im Frieden Gottes zu leben. Ja, die Wüste ist ein Ort, der dafür vorgesehen ist, dass unser Fleisch stirbt. Mein altes Fleisch. Der alte Mensch muss dort bleiben. Nur die junge Generation kommt ins gelobte Land. Das ist eine Botschaft für sich selbst, eine Predigt für sich selbst. Ja, die junge Generation, die neue Schöpfung erreicht das gelobte Land. Der alte Mensch, die alten Knacker bleiben dort. Die alten Gewohnheiten, die alte Erinnerung, alles bleibt dort. Nur das Neue, was wir jetzt mit Gott gelernt haben, die junge Mannschaft, die kommt ins gelobte Land. Unser altes Ich muss sterben, bevor das Neue geboren wird und bevor wir in das versprochene Land eingehen können. Andere Menschen sind Sklaven in Ägypten noch, verstehst du? Die sind noch gar nicht richtig befreit worden. Und so vielen Menschen fehlt die Befreiung. Wir sind mit ihrer Vergangenheit noch nicht fertig. An ihnen hängen so viel Flüche, so viel Verdammliches. Die Generationsflüche, ich werde morgen darüber sprechen, über die Generationsflüche. So viele Familien sind verflucht und sie wissen es nicht einmal. Bei ihnen klappt es nicht. Es sind lauter Totgeburten. Oder da brechen die Ehen auseinander. Oder welche Leute sexuell komisch sind, weiß Generationsflüche. Und das ist ein Thema für sich selbst. David hatte Generationsflüche über sein Leben. Da kommt Stamm Juda, kommt von Tamar. Und ich habe euch gestern gesagt, wie dieser Stamm Juda, diese Stammlinie weiter fortgesetzt wurde über Jakob, der ging in den Puff, hat die Tamar geschwängert. Und da war Sex ein großes Problem in der Familie Juda, bei den Juden, beim David in seiner ganzen Linie. Da siehst du nachher Salomo, da war ein Weiberheld, 900 Frauen hat der Kerl gehabt. Alles nur mit Prinzessen verheiratet und so weiter. Und es gab ständig permanent Probleme mit Sex. Auch das sind Familienflüche, dass manche Leute mit dem Sex nicht klarkommen. Warum verhält sich mein Vater so, meine Mutter so? Warum geht die Ehe auseinander? Warum kriegen die nicht genug Sex? Nur als Beispiel. Und es gibt Jünger, ja, die sind versklavt, sie sind Christen, sind Heilandsleute, aber ihr Denken ist noch so ägyptisch, weltlich, ihre Seele wird von materiellen Dingen kontrolliert. Und auch Jünger, die haben diese ganzen Befreiungsdienste noch nicht richtig erlebt. Sie führen regelmäßig noch Kriegsführung und wissen nicht, dass der Krieg schon längst gewonnen ist. Es ist alles vollbracht, der Heiland hat alles für uns getan. Das haben sie noch gar nicht gemerkt. Der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Auch der Herr Jesus, der war in Ägypten auch noch. Denn aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, steht in der Bibel. Und Jesus war in der Wüste, damit er 40 Tage lang versucht wurde. Und er musste die Wüste überleben. Und wir können nicht in die Wüste gehen, wenn wir nicht vorher aus der Sklaverei befreit worden sind. Sonst verreckst du dort, verhungerst, kommst um, überlebst es nicht. Zuerst musst du aus Ägypten befreit werden, bevor du in die Wüste lebst. Und die Wüste erfährst. Wir können das gelobte Land nicht betreten, wenn wir vorher nicht aus Ägypten freigelassen worden sind. Als Ägypter wirst du niemals ins gelobte Land kommen. Der erste Schritt ist, freigelassen zu werden, befreit zu werden, vom Pharao, von der Macht der Sünde. Du hast mir nichts mehr zu sagen, Satan. Du hast bei mir nichts zu melden. Satan hinter mir, aber ganz schnell. Verstehst? Und das ist hier, solange du das nicht erlebst, dass dir das nicht passiert ist, solange wirst du gar nicht ein triumphantes Leben, ein Überwinderleben führen. Warum die Wüste wir hin müssen, warum wir dort sein müssen, dort werden wir umprogrammiert, umgestellt. So wie die Zeitumstellung. Da wirst du umgestellt. In der Wüste wirst du umgestellt. Von Ägypten auf das Göttliche. Die Sünde, die Welt muss bei uns den Geschmack verlieren und wir sollen Appetit auf Gott bekommen, Hunger nach Gott. Viele verstehen, warum Gott so kompliziert macht, verstehst du? Warum muss ich durch die Wüste? Gehst nicht die Küstenstraße entlang, das geht doch viel schneller. In 3 Tagen bin ich dort. Mit dem Auto, da brauche ich ein paar Stunden und dann bin ich dort. Wenn ich in Ägypten, ins gelobte Land. Warum müssen wir durch die Wüste? Warum dieser ganze Stress? Die Bibel sagt klipp und klar, ohne Heiligung wird niemand den Herrn, wird niemand Gott sehen. Ohne Heiligung. Vom 1. Mose bis zur Offenbarung gibt es ganz klare Hinweise, warum Gott sein Volk durch die Wüste führt. Die Gemeinde auch. Warum sie Wüstenerfahrungen machen müssen. Dort werden wir umworben von Gott. Komm her, mein Kind, komm her. Komm her zu mir, ihr die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die Wüste ist der Ort für unsere geistliche Zubereitung. Alles Geistliche, alles Spirituelle, alles, was wir so haben, wurde in der Wüste uns gegeben. In der Wüste. Dort in der Wüste bekommen wir unsere zukünftigen Aufgaben. Dort in der Wüste meistern wir unsere ersten geistlichen Krisen. Bevor wir irgendwelche Aufgaben bekommen, wir werden von Gott zubereitet. In der Wüste, in der Einsamkeit, in der Stille auf dem Dachboden. Hier bei uns gibt es keine Wüste mehr. Verstehst du, da ist noch die Wüste weit weg oder du musst dann auswandern. Aber da werden wir auf die Mündigkeit, auf die geistliche Reife zubereiten, damit wir dauerhaft mit Gott leben können. Dort wird unsere Eigenständigkeit zerstört. Ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles. Du kannst gar nichts, wenn es drauf ankommt. Du kannst gar nichts. Nicht einmal einen Tag mal auf Eis verzichten bei dieser Hitze. Du kannst gar nichts. Verstehst du? Gar nichts. Wir müssen lernen, eine totale Abhängigkeit von Gott zu bekommen. Herr, ich brauche dich. Hier finde ich kein Wasser. Zeig mir, wo ist die nächste Wasserquelle? Wo ist die nächste Oase? Dort werden unsere ganzen Ideale durchleuchtet vom Scheinwerfer Gottes und wir werden in die Gegenwart Gottes platziert. Dort in der Wüste kommen unsere ganzen egoistischen Motive, unser ganzer Ehrgeiz, unsere ganze fleischliche Zielstrebigkeit. Ich kann alles. Yes, we can. Ja, der ganze fleischliche Eifer schonungslos ans Licht gebracht und in Dreck geworfen, nichtig geworden. Ja, bitte zeig mal, was du kannst. Jetzt, so viele Menschen, die bilden sich was ein und ich sage oft, zeig mal, was du kannst jetzt, wenn du wirklich daran glaubst. Und dieser Vorgang, dieser Umstellung dauert nicht nur Tage, Wochen, das dauert oft Jahre und Jahrzehnte. Schließlich kommen wir gebrochen, gereift, geläutert und gereinigt heraus aus der Wüste. Ganz anders, als wir reingegangen sind. Und Jesus wurde vom Heiligen Geist, nicht vom Teufel. Das muss uns ganz klar sein. Der Teufel hat Jesus nicht in die Wüste geführt. Der Teufel kann Jesus gar nicht führen. Und der Teufel kann auch dich nicht führen. Aber er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und jetzt, wenn wir aus der Wüste kommen, sind wir bereit für die Erfüllung von allem, was Gott von uns will, wozu er uns ursprünglich berufen hat. Alle Männer und Frauen sind diesen Weg gegangen, in die Wüste, in die Einöde. Und wir sehen dieses Muster, den ganzen Weg durch den Heiligen Schrift, von 1. Mose bis zur Offenbarung. Johannes hat die große Offenbarung in Patmos nur bekommen, als er auf dieser Insel rausgeworfen wurde, in Pech getaucht wurde und so verrecke jetzt. Verstehst? Aber der Gläubige verreckt nicht, der kriegt Offenbarungen, der kriegt Visionen, was die Zukunft betreffen. Abraham, Josef, Josua, Moses, David, Elia, Johannes der Täufer, Paulus und viele andere und so weiter haben in der Wüste Erfahrungen gemacht, Wüstenerfahrungen gemacht. Und dort ist niemand verschont worden. Und selbst wenn Jesus nicht verschont wurde, warum sollst du, warum soll ich verschont werden? Und denk drüber nach. Moses war bis zu seinem 40. Lebensjahr nur in Palästen aufgewachsen. Alles wunderbar. Der musste nur in die Hände klatschen und dann ist alles rumgesprungen, alles bedient. Seine Lieblingsspeise, alles und so weiter. Ist dort aufgewachsen, dort ausgebildet worden. Und jetzt muss er in die Wüste fliehen. 40 Jahre beim Vater Jethro sein. Ein einfacher Hirte. Verbringt in der Wildnis die ganze Zeit. Was für eine lange Zeit. 40 Jahre Wüstenerfahrung. Und stell mal vor, und jetzt bitte, lieber Pastor oder wer du auch bist, so Reich Gottes Arbeiter, Missionar, stell mal vor, du müsstest als christlicher Leiter so lange in der Wüste verbringen, wie Moses verbracht hat, 40 Jahre. 40 Jahre in der Wüste, um das Volk Gottes nachher zu führen. Für die meisten dürfen gar nicht predigen mehr, auf die Kanzel treten, die sind noch gar nicht reif für die Kanzel. Moses hat 80 Jahre gebraucht, bis er in seine Mission, in seine Sendung hineinkam. Das, was Moses durchmachte als Leiter, das müssen wir als Leiter der Gemeinde Jesu auch durchmachen. Wir sehen hier, wie weit Gott manchmal geht bei der Vorbereitung eines Führers nach seinem Herzen. 40 Jahre in der Wüste. Und das ist die göttliche Bibelschule. Die Wüste. Die Wüste ist die göttliche Bibelschule. Du lernst in Ägypten. Das ist die Weisheit Ägyptens. Du lernst in der Schule, aufs Gymnasium, auf der Uni, studierst und so weiter, machst deinen Doktor und dann kommt die göttliche Schule. Und oft kommen wir in eine Quarantäne, in eine Isolation, ins Gefängnis, aufs Krankenlager, in der Zwangsisolierung, ins Gefängnis, was auch immer ist. Und niemand entkommt den göttlichen Prozessen mit. Das gehört dazu, denn Gott will seine Führer richtig ausbilden, damit seine Schafe eine gute Führung haben. Nach seinen 40 Jahren intensiver Vorbereitung in der Wüste kehrt Moses nach Ägypten zurück, um den Befehl Gottes an Pharao auszurichten, lass mein Volk gehen, sein Volk aus der Knechtschaft zu befreien, und zwar für dauerhaft. Er wusste ganz genau, er hat nur gesagt, lass uns in die Wüste gehen, dass wir Gott 3 Tage anbeten und Gottesdienst feiern. Er wusste, wenn wir Gottesdienst feiern, wir kommen nicht mehr zurück. Wenn wir mal geschmeckt haben, wie gut der Herr ist, die Liebe Gottes erlebt haben, die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit, dann wollen wir nicht mehr zurück nach Ägypten, haben wir gar keinen Geschmack mehr. Und 2. Mose 12, Vers 37, also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, 600.000 Mann zu Fuß, ohne Frauen und Kinder, etwa 2 Millionen insbesondere waren sie davon. Wahrscheinlich haben sie noch mehr Kinder gehabt. Da können es auch 3 Millionen gewesen sein. Aber auf jeden Fall als gezählte Männer, 600 Mann. Gott hat es nirgendwo vorgesehen, dass wir ein bequemes Leben führen, ja, dass wir bequem ans Ziel kommen. Vergiss diesen frommen Schmarrn, Entschuldigung, aber das ist ein frommer Schmarrn. Ja, durch die Gnade Gottes, Gott wird uns auf Adlersflügel tragen. Nein, er wird hinter uns stehen, er wird uns begleiten, aber ich muss an die Front gehen, ich muss den Schuss abgeben, ich muss der Auslöser sein von dieser Lawine. Gott führte die Israeliten, 2. Mose 13, kannst nachlesen, nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk bereuen, wenn sie die Kämpfe vor sich sehen. Und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen. Darum auch die ganzen Umwege in deinem persönlichen Leben. Und er führte sie durch die Wüste zum Schilfmeer. 2. Mose 14, dann hier weiter, ein Kapitel weiter. Gott weiß, was er seinen Kindern zumuten und zutrauen kann. Und so errettete der Herr an jedem Tag Israel aus Ägypten. So wurden Israeliten endgültig befreit und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Die mussten noch einmal zum Meer zurück, damit sie die toten Ägypter sehen. Das hat der Herr getan. Und die Miriam sinkt nachher mit Ross und Mann und Wagen, hat der Herr sie geschlagen. Ja. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Und so sah Israel die mächtige Hand Gottes, mit der Herr an Ägyptern gehandelt hat, sie haben das alles gesehen und doch nicht kapiert. Lebe dauerhaft mit Gott. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und Moses, sie vertrauen Gott, aber sie haben es wieder vergessen, was sie gesehen haben. Weißt du, so viele Menschen vergessen, wenn es nicht innerlich verarbeitet wird, was nicht in unser Herz eindringt, in unsere Gebeine eindringt, in unsere Zellen, in unser DNA eindringt. Lebe dauerhaft mit Gott. Und dieses Vertrauen zu Gott hielt nicht lange. Nach 3 Tagen schon haben sie die erste Krise gehabt. Kein Wasser. Und da kamen die Kinder Gottes gleich in Panik. So viele Kinder Gottes kommen so schnell in Panik, wenn die Tür nicht aufgeht. Wenn die Frau aus dem Krankenhaus rauskommt und der Dagen ganz groß schreibt, liebe Petrus, der Mörder seiner Frau, die gerade in Panik. Oder wenn kein Geld da ist, wenn die Zahlung nicht kommt, der Kühlschrank leer bleibt, die geraten in Panik. Und dann bedauern und bereuen sie, hätten wir bloß nicht Ägypten verlassen. Was haben wir hier für eine Dummheit gemacht? Also, da finden sie Wasser. Aber das Wasser ist bitter, Mara. Da kamen sie an diese Lacke, an diesem See hier. Das Wasser war bitter. Das war nicht trinkbar. Und sie murrten, bis Moses da ein Holzstück geschnitzt hat, ein Kreuz geschnitzt hat, ins Wasser geworfen hat und das Wasser genießbar war. Hier gab Gott jetzt die Regeln vor, wie jetzt mit uns weitergeht. Im gelobten Land und durch die Wüste gibt Gott uns die Schritte vor. Ob du nur tippelst oder große Schritte machst, welche Schritte du machst, hier sagt er, wie es weitergeht. Wenn wir Gottes Wort gehorchen, Geschwister, und ich muss noch eine große Wahrheit sagen und loswerden, wenn wir Gottes Wort gehorchen, dann werden wir vor Krankheiten bewahrt, ohne Übertreibung. Ich bin nicht und verstoße auch nicht gegen das Heilpraktikergesetz. Das ist so. Wer Gott vertraut, der wird von Krankheiten bewahrt. Denn Gott sagt in 2. Mose 15, Vers 26, die Krankheiten, die in Ägypten waren, die Zivilisationskrankheiten, wirst du nicht kriegen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Menschen, die Gott nicht gehorchen, kriegen die Zivilisationskrankheit, welcher Form auch immer. Jetzt zogen sie weiter hier, 2. Mose, ich überfliege jetzt nur ein bisschen, ich will zum Ziel kommen. Und nun zogen sie weiter zur Oase Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen. Herrlich. 70 Palmen. Der Durst der Israeliten durch das Wunder wurde gestillt und so weiter. Aber trotzdem haben sie kein Vertrauen zu Gott gehabt. Immer wieder kommt die nächste Krise. Gott sagt, jetzt gehen wir weiter. Viele wollen sich nur einrichten, hier so schön. Bleibe bei uns, Herr Jesus Christus. Verstehst du, es ist Abend, geh nicht weiter. Sie haben immer wieder Angst, dass der Herr immer da bleibt. Aber der Herr bleibt nirgendwo. Der Herr geht immer wieder permanent, kontinuierlich weiter. Wenige Tage später beschweren sie sich bei Moses und Aaron und dergleichen. Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot in Fülle zu essen. Ja, hier in Elim, da erinnern sich an die Fleischtöpfe, wahrscheinlich so Geschmack, so nach einem Hammel oder nach einem Bock oder nach einer Kuh, Rind, Kalb oder Ferkel, was auch immer. Na, Ferkel haben sie nicht gegessen, aber so was anderes dann. So, wir haben dort Brot, die Fülle gehabt. Und ihr habt uns dazu herausgeführt in der Wüste, dass wir die ganze Zeit hier vor Hunger sterben. Immer Manna, 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 Manna. Und sonst nichts, was nur Manna. Und das Manna war ein Gericht. Du konntest kochen, du konntest braten, du konntest backen, du konntest roh essen. Und es hat immer geschmeckt, verstehst du? So ein Gericht, verstehst du, das so Allround-Gericht war, für alle Fälle. Gottes Wort war wieder ein Wunder und Gott hat den Israeliten gezeigt, es gibt wieder Manna, verstehst du? Aber nicht nur, dass ihr Manna sammelt, sondern nur für den Tag so viel, wie du brauchst. Und du solltest auch in der Bibel nur so viel lesen, was du brauchst. Ein Bibelvers reicht, eine Predigt reicht dir aus. Manche kriegen Herzverfettung dabei, weil sie zu viel lesen, zu viel studieren. Weißt du, plötzlich kommt dein Verstand nicht mehr mit. Viele Christen haben einen Wasserkopf, Entschuldigung. Verstehst du, sie haben so einen Kopf, so ein Wissen, aber sie sind körperlich nicht mitgewachsen. Da müssen deine Hände mitwachsen, deine Füße mitwachsen, dein Körper muss mitwachsen. Und nicht nur der Kopf, das Wissen, das bläht einen auf, steht in der Bibel. So, ich will prüfen. Hier heißt, sagt Gott, ich will prüfen das Herz, ob sie nach meinem Gesetz wandeln, ob sie sich an das halten, was ich ihnen sage. Das Volk Gottes sollte seinen Gehorsam beweisen, ob sie bereit sind, nur für einen Tag Manna aufzulesen, wie Gott es gesagt hat. Die körperlichen Bedürfnisse der Israeliten blieben ein zentrales Thema, aber bald protestierten sie wieder wegen Wassermangel. Sie protestierten ständig, könnten gleich Protestanten sein. Evangelische meine ich. Ja, Protestanten, die protestieren ständig. Sie stritten und stellten Gott auf Probe, indem sie ihn anzweifelten, ob er wirklich gut mit ihnen gemeint hat. Was hat er mit ihnen vor? Und dann im 3. Monat Nach dem Auszug aus Ägypten erreichten sie Sinai. Dort, was Moses mit Gott mal hatte, so ein Rendezvous, dort begegnet er mit Volk Gottes. Und Gott hat gesagt, weißt du, ich bin mit dir und du wirst sehen, dass ich mit dir bin, wenn das Volk aus Ägypten, diese Israeliten, hier zu diesem Berg mit dir zusammenstehen und mich anbeten. Und dort gibt Gott dem Moses das Gesetz. Und wieder erleben sie, dass die Gesetze gar nicht lang halten. Der Moses ist noch gar nicht mehr weiter unten vom Berg runtergekommen, haben sie schon das goldene Kalb angebetet. Und Gott sagte, ihr sollt ja ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein, aber wo ist das? Und Gott gab ihnen die Gebote, die Grundbasis für ihr geistliches Leben. Doch das Gesetz hat nicht einmal die Erde erreicht, wurde schon gebrochen, das goldene Kalb. Als Moses dann das zweite Mal zu Gott aufstieg und weitere Regeln mit von Gott bekommen hat, die auch über die 10 Gebote hinausgehen, für verschiedene Themen, wie behandelt man Sklaven, wie ersetzt man den Schaden, wie übt man soziale Gerechtigkeit oder wie hält man die wöchentlichen Feiertage. Und hier erklären sich die Israeliten bereit, ja, wir machen alles, wir machen alles, wir machen alles, aber nur 3 Tage. Ja, nur 3 Tage. Und sie zogen aus und so weiter und zogen wieder weiter und Moses hat immer wieder Probleme gehabt. Gott wollte die Israeliten verwerfen. Stell dir mal vor, Gott wäre der erste Antisemit geworden, wollte Israel verwerfen, nachdem sie mit dem goldenen Kalb da so einen Zirkus gemacht haben. Moses, ich will mit dir Geschichte machen, aber nicht mehr mit diesem Gesindel da unten. Und dann sagt Moses, lieber Gott, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Ohne dem Gebet Moses gäbe es heute keine Israeliten. Es gäbe wahrscheinlich Mosaiten oder wie sie auch immer heißen würden. Ja, gäbe es nicht. Aber Moses dreht in die Bresche und da musste das Heiligtum, früher war das, als das Heiligtum, also am Sinai, als das Heiligtum noch dort war, war mittendrin im Volk und Gott ist ausgezogen aus dem Volk. Gott ist an den Rand gegangen. Gott wollte nicht mehr unter Israel wohnen. Gott wollte außerhalb des Lagers sein. Wäre im Lager geblieben, wären die Israeliten gestorben. Die hätten nicht ausgehalten, die Gegenwart Gottes. Und wenn Moses wegging und was anderes getan hat mal zwischendurch, dann musste Josua das Heiligtum bewachen, dass niemand eindringt. Auch die Wolkensäule ist außerhalb vom Lager gezogen. Lies mal die Bibel, studier mal die Bibel. Gott hat nicht mehr mitgemacht. Und wenn jemand da ans das Lager kam, musste sterben, denn nur Moses und nur Auserwählte, Begnadigte durften ins Heiligtum rein. Und da waren die Söhne von Aaron, die haben fremdes Feuer ins Heiligtum gebracht, die sind umgefallen, tot umgefallen. Deshalb haben die Juden bis zu dem Zeitpunkt, wo der Vorhang im Tempel zerriss, wenn der Priester, der ins Allerheiligste reinging, der hat eine Schnur gehabt an seinem Rockzipfel, wenn er umfiel, dass man ihn wieder rauskommt, sonst muss man wieder ein Jahr warten, bis man reinkam und die Leiche rausholen kann, nebenbei. Das Volk hat sich nicht an die Anweisungen Gottes gehalten, wie Gott es wollte. Gott wollte das Volk vernichten, denn er wollte jetzt durch Moses ein neues Volk schaffen. Aber dank dafür, bitte, Moses hat Gott hier Gnade erwiesen, das Volk nicht ausgerottet, aber Gott hat kein Geschäft mehr gemacht mit diesem Volk hier. Ist eine Botschaft für sich selbst. Da muss ich ihn nicht ganz groß aufregen. Gott hat es gemacht. Und damals, als sie gegen Gott rebellierten, in dieser Form, sind 3000 Männer getötet worden. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. 3000 Leute sterben, nur weil sie sich gegen Gott auflehnen, weil Gott aus dem Lager rauszieht. Moses, das ist nicht richtig, was du da machst, dass du erlaubst, dass Gott jetzt hier rauszieht, am Rand wohnt, außerhalb des Lagers. Aber Gott sei Dank, am Pfingsten haben wir das Gegenstück. Am Pfingsten bekehren sich bei der Predigt von Petrus 3000 Leute von Israel aus allen Stämmen. Die waren damals in Jerusalem. Eine Episode. Und Gott wollte nicht mehr um sein halsstarriges Volk wohnen. Die Geschichte ist gelaufen. Wäre Gott dort geblieben, 2. Mose 33, Vers 5, dann wäre das Volk vernichtet worden. Nur nebenbei. Nun, da sprach Gott mit Moses, ich will das Volk nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen. Die wollten mich auch nicht sehen. Die wollten nicht, dass sie mit mir reden und so weiter. Sie wollten keine Gemeinschaft mit Gott haben, keine Beziehung, keine dauerhafte Beziehung zu Gott. Und da sprach Gott, von nun an sollen sie mich nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen. Und die Wolke des Herrn, heißt es, war 3 Tage über die Wohnung, bei Tag und bei Nacht und so weiter. Und die Wolkensäule begleitete die Stiftshütte, 2. Mose 40, so lang Israel durch die Wüste wandelte. Gott hat trotzdem nicht verlassen, auch wenn dieses Gesindel ein rebellisches Volk war, ein halsstarriges Volk war, so wie der liebe Gott selber sagt, hat sie dich verlassen. Weißt du, wenn wir in der Wüste sind und manchmal Fehler machen, eigene Wege gehen, Gott ist mit uns, Gott wandelt mit uns, Gott gibt uns nicht auf, in aller Liebe. Gott ist ein treuer Gott, ein barmherziger Gott. Er steht zu seinem Wort. Aber stehen wir zu seinem Wort? Zu unserem Wort? Stehen wir zu unserem Wort? Lebe dauerhaft mit Gott. Vater im Himmel, aus der Geschichte Israels lernen wir so klar und deutlich, dass du treu bist, du stehst zu deinem Wort und wir können auf deine Zusagen uns verlassen. Du bist unser zuverlässiger Nothelfer und Notdienst für jede Lebenslage, auch in der Wüste, wenn wir niemand haben. Du bist da, du wirst uns nicht verlassen noch versäumen. Du bist bei uns, solange wir diese Erdenzeit hier auf dieser Erde durchmachen müssen, solange sie währt. Ja, solange wir hier auf dieser Welt leben, du wirst bei uns sein. Du sagst, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass du unser Vater bleibst, und zwar dauerhaft. Ja, Vater, wir wollen dauerhaft mit dir verbunden sein. Halte du zu uns, lieber Gott. Ich danke dir, dass du das tust. Und wir möchten es auch von uns aus. So viel es an uns liegt, schenk uns Gnade und hilf uns und sei uns barmherzig und gütig, dass wir das schaffen mit deiner Hilfe, Vater, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Amen.